Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Sim, 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 Simon.
Also dieser Anspruch, dass man irgendwie Karriere macht und Kinder hat und gut aussieht und am besten noch total schlank ist bald nach der Geburt und dann noch irgendwie seine ganzen Freunde trifft und sich toll schminkt und keine Ahnung, das ist einfach nicht möglich, das alles so zu machen. Und weiterhin zu arbeiten ist nur möglich, wenn man eben eine entsprechende Unterstützung hat.
Talk mit K. mit Sarah Brasack.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talk mit K. Wenn Sie diesen Podcast häufiger hören, dann wissen Sie, dass wir, und mit wir meine ich meine Co-Moderatorin Anne Burgma und mich, nur eine Regel haben. Wir laden interessante Menschen aus der Stadt mit K ein. Meine heutige Gästin habe ich vor einigen Jahren schon kennengelernt und da ich seit meiner Kindheit hobbymäßig Klavier spiele, bewundere ich ihre Kunst umso mehr. Ich bin damit nicht ganz allein, weil Olga Scheps wird nicht nur deutschlandweit, sondern auch international als Pianistin gefeiert. Zu Hause aber ist sie in Köln. Wie schön, dass du da bist, Olga.
Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Mit da bist, meine ich unser winziges Podcast-Studio, wo dein Flügel so maximal hochkant reinpassen würde, habe ich mir gedacht, oder?
Ja, ich glaube, er würde hier nicht reinpassen.
Nein.
Ich überlege gerade die, das ist ja auch immer eine Frage für die Akustik, also so ein Flügel wird ja auch immer unterschätzt von der Lautstärke.
Mhm.
Und mein Proberaum hier in Köln ist 25 Quadratmeter groß,
da
passt er rein.
Mhm.
Und der Raum hier ist etwas kleiner, kann sein, dass er sogar reinpasst.
Hast du denn, also du hast keinen Flügel jetzt im Wohnzimmer oder in deiner Wohnung ein eigenes Zimmer für einen Flügel?
Nein, ich habe keinen Flügel bei uns zu Hause, weil wir in einem Mehrfamilienhaus hier in Köln im Zentrum wohnen.
Mhm.
Und es wird wirklich immer unterschätzt, wie laut das eigentlich ist. Das ist unglaublich laut und ich möchte nicht mit meiner Kunst, mit meiner Musik andere Menschen stören, anderen Menschen auf die Nerven gehen. Ich habe hier einen Proberaum, der klangisoliert ist. Das ist ein separater Raum.
Mhm.
Ich gehe da hin und bin da für mich und kann da arbeiten, üben, ohne jemanden damit zu stören.
Also
das ist mir auch wichtig.
Ja, ja, ne? Weil, ich weiß nicht, ist dir das schon mal passiert im Leben, dass Leute sich beschwert haben tatsächlich? Gesagt haben, zu laut, als du noch woanders gewohnt hast?
Ja, ja, und ich kann das auch verstehen. Also ich finde, Musik ist natürlich etwas Wunderschönes zum Hören, aber das muss halt freiwillig passieren. Und üben ist natürlich auch nicht immer schön, weil man dann oft einfach Tonleitern spielt oder etwas ganz langsam spielt und etwas vielleicht 20 Mal hintereinander spielt. Also es ist nicht immer schön anzuhören.
Wie lange übst du eigentlich so am Tag?
Also ein perfekter Übetag für mich sind 4 Stunden konzentriertes Üben. Das habe ich mittlerweile so für mich rausgefunden, dass 4 Stunden wirklich optimal ist. 5 Stunden finde ich zu lang, weil ich dann am nächsten Tag noch das Gefühl habe, dass ich noch, wie soll ich sagen, also ich spüre die Nachwirkung dann von diesen 5 Stunden am letzten Tag. Wenn es 3 Stunden waren, ist es zu wenig.
Das spürst du dann körperlich?
Ja, irgendwie spüre ich das. Ich kann das nicht so richtig beschreiben, aber irgendwie finde ich wirklich so 4 Stunden am Tag für mich perfekt. Ich glaube, das muss jeder Musiker für sich wirklich selber individuell rausfinden. Und das hat auch damit zu tun, wie viel Musik ich vorbereite, wie viele neue Stücke ich gerade lerne. Aber so 4 Stunden ist perfekt.
Könntest du einfach eine Woche Urlaub machen und nicht Klavier spielen? Oder würde man das sofort merken? Würdest du das sofort merken?
Ich könnte, die Frage ist, ob ich das möchte. Ich fühle mich nicht so wohl, wenn ich sehr lange weg bin vom Klavier, weil ich eigentlich meistens etwas lerne und meistens etwas vorbereite. Und das ist auch so ein, das hat auch ein sportliches Element, einen sportlichen Aspekt. Also ich fühle mich sehr wohl, wenn ich jeden Tag ans Klavier gehe. Ich habe schon Urlaube gemacht in meinem Leben, aber das kommt wirklich seltener vor, als man denkt.
Okay. Üben macht nicht immer Spaß, sagst du. Was macht Spaß, was macht weniger Spaß? Oder sind es Tage, an denen du denkst, so, ach nö?
Also üben macht meistens keinen Spaß. Aber das muss eben sein. Und was dann Spaß macht, ist, wenn man das Stück dann schon kann. Und wenn dann eben dieser Moment erreicht ist, in dem ich das Gefühl habe, ich kreiere in dem Moment. Und ich habe eine gewisse Freiheit, dass ich das Stück auch anders spielen kann, dass ich das unterschiedlich interpretieren kann und dass ich dann damit auf die Bühne gehe. Und ich habe dann diese Freiheit erreicht, dass ich eben die Fähigkeit habe, das schneller zu spielen, wenn ich das gerade eben ausdrücken möchte, wenn ich eben eine bestimmte Emotion mit der Musik ausdrücken möchte und
ich merke, ich habe die Fingerfertigkeit und die Freiheit, dem zu entsprechen und dem zu folgen. Das macht Spaß, das ist wirklich ein tolles Gefühl. Aber bis man da hinkommt, das macht keinen Spaß. Aber das ist egal, ob das Spaß macht oder nicht. Das muss gemacht werden und fertig.
Ab dem Zeitpunkt, also wo du dem Stück so deinen eigenen Stempel oder Charakter irgendwie geben kannst, macht Spaß?
Ja, ich finde, das ist auch mehr als Spaß, das ist sehr erfüllend.
Mhm.
Und das ist sehr interessant, das ist sehr schön, das ist vor allem erfüllend.
Mhm.
Das ist wirklich ein tolles Gefühl, dann auf die Bühne zu gehen und das zu erleben, das auszudrücken und das alles mit anderen Menschen zu teilen. Das ist ein ganz besonderes Gefühl, gerade im Live-Konzert. Ich finde auch, dass ein Livestream natürlich auch was Tolles ist, aber ein Livestream wird niemals 100% diese Stimmung übertragen von einem Live-Konzert. Ich glaube, dass die Menschen da in einem Saal zusammensitzen und sich so verbunden fühlen durch diese Gefühle, die die Musik mitteilt. Also das ist sowas Besonderes und das ist sowas Erfüllendes und Schönes, das zu erleben und das zu kreieren und da eben in diesem Moment dabei zu sein. Also diese Momente sind wirklich ganz besonders, das sind richtige Glücksmomente und dafür lohnt sich dann auch die ganze Arbeit.
Ich glaube, das hat jeder während der Corona-Krise erlebt, dass Livestreams zwar besser als nix sind, aber auf jeden Fall nicht live dabei und nicht so magisch und nicht so schön.
Ja.
Man kann, glaube ich, nicht voraussetzen, dass sich alle Podcast-HörerInnen kennen. Darum würde ich dich gern kurz vorstellen. Du bist 86 in Moskau geboren worden. Du bist dann als 7-Jährige mit deinen Eltern nach Deutschland gezogen. Und ich habe mich gefragt, ob du dich noch an deinen ersten Eindruck von Deutschland erinnern kannst.
Ja, wir sind angekommen morgens mit dem Zug. Und wir sind ausgestiegen an einem Bahnhof, an dem die Bodenplatten rosa waren.
Mhm.
Und meine Schwester und ich haben uns so darüber gefreut, dass alles so rosa und bunt und so war. Und ja, ich kann mich an diesen Morgen noch erinnern. Und das war aber für uns Kinder einfach ein Abenteuer, eine Reise. Wir haben ja nicht wirklich verstanden, dass sich unser Leben ab jetzt verändert und was das eigentlich für ein großer Schritt gewesen ist für meine Familie. Wir haben das nicht so wahrgenommen.
Mhm.
Das war einfach eine Reise für uns.
Okay, also du warst damals gar nicht traurig, sondern eher einfach neugierig und als du die rosa Platten gesehen hast, hast du gedacht, schönes Land, oder?
Ja, ich war 6 Jahre alt, meine Schwester 9 und wir haben uns dann keine großen Gedanken gemacht, weil das war einfach so, wie es war.
Mhm. Deine Eltern sind ja ebenfalls Pianisten, das habe ich vorhin nicht erwähnt. Was ist eigentlich das Wichtigste, was sie dir beigebracht haben, neben Klavier?
Meine Eltern haben mir viele Dinge beigebracht, die ich sehr wichtig finde. Klavierspielen ist eine Sache von denen, die sie mir beigebracht haben. Und vor allem, also erstmal zum Klavierspielen, was ich bei meinen Eltern, bei beiden sehr schön und sehr wertvoll fand, ist, dass sie nie viel Wert darauf gelegt haben, erstens auf stundenlangen Tonleitern üben und irgendwelche Sachen erfüllen, sondern sie haben mir immer gesagt, Musik ist dazu da, um Gefühle auszudrücken, Musik ist dazu da, um ein Symbol zu kreieren, um etwas zu erschaffen. Das war nie so eine Leistung, die man jetzt bringen muss, sondern das ist Kunst. Und mit diesem Anspruch haben die mir das eben beigebracht. Und daher kam dann auch diese Art der Disziplin, die mir meine Eltern auch beigebracht haben. Also im Grunde, dass wenn ich etwas erreichen will im Leben, dann muss ich etwas dafür tun und das muss gemacht werden. Und ich finde, das ist eine sehr gute Art, eben mit Leistung umzugehen. Nicht, dass man die Leistung macht der Leistung wegen, sondern dass man ein Ziel hat, zum Beispiel etwas zu kreieren oder etwas zu können. Und meine Eltern haben nie Druck gemacht, dass ich jetzt irgendwie eine berühmte Pianistin werden soll, dass ich jetzt irgendwie bei Wettbewerben bestehen soll. Also das war denen nie wichtig. Ich hatte vor ein paar Jahren mit meiner Mama ein Gespräch und hat sie mir auch nochmal gesagt, sie hat gesagt, das war jetzt nie meine Absicht, dass du jetzt eine berühmte Pianistin wirst. Ich wollte einfach nur, dass du einen Beruf hast, den du interessant findest, der dich erfüllt. Und wenn du was anderes gemacht hättest, wäre das für uns genauso okay gewesen. Also das fand ich immer sehr gut, dass meine Eltern so damit umgegangen sind, weil das ja auch Kunst ist und etwas sehr Individuelles ist. Und ich finde, da muss man wirklich auch den Raum lassen, dass das eine ganz individuelle Geschichte ist bei jedem Künstler. Ja. Und ja, was sie mir sonst an Werten beigebracht haben, viele, viele Dinge. Also, dass man respektvoll sein muss zu anderen Menschen, dass man ehrlich sein muss, ein Wort halten muss, solche Dinge. Ja.
Du hast ja dann, als du 15 Jahre alt warst, finde ich eine tolle Geschichte, dem österreichischen Star-Pianisten Alfred Brendel. Das ist für alle, die das nicht wissen, damals einer der weltweit renommiertesten Pianisten gewesen, also so Top 5, würde ich sagen. Du hast ihm einen Brief geschrieben und der ist daraufhin dein Mentor und Förderer geworden. Was stand in diesem Brief?
Ich habe ihm damals eine Aufnahme geschickt. Das war eine meiner ersten Radioaufnahmen vom WDR. Das war die F-Moll-Fantasie von Frédéric Chopin und noch ein paar andere Stücke. Und ich weiß nicht mehr genau, was ich ihm geschrieben habe, aber so der grobe Inhalt war, dass ich mich darüber freuen würde, wenn er mal die Zeit findet, da reinzuhören. Und er hat mir geantwortet. Mhm. Auch mit einem sehr netten Brief. Und ja, wir sind danach in Kontakt geblieben. Er wurde mein Lehrer und ja.
Kannst du dich noch an diesen Brief erinnern? Also hast du da so Blümchen an den Rand gemalt oder war das so mit Schreibmaschine so ganz seriös oder wie oder deine schönste Handschrift oder wie hast du das gemacht?
Ich habe den Brief ausgedruckt und unterschrieben. Nee, ganz genau erinnere ich mich nicht mehr. Das ist jetzt auch schon lange her. Ich war 15.
Ja. Hätte ja sein können, dass du ihn noch irgendwie dann zurückbekommen hast oder irgendwie
ja, eigentlich ihn noch hätte aufbewahrt ich ihn, hast. Ich hätte ihn aufbewahren müssen, weil das eigentlich auch so ein wichtiger Brief dann wurde für mein Leben. Ja. Habe ich aber nicht.
Du bist ja dann mit 18 von Wuppertal, wo du aufgewachsen bist, nach Köln gezogen, um an der Musikhochschule zu studieren. Ich meine, also an der Musikhochschule aufgenommen zu werden als Pianistin, das gilt immer natürlich so als das Schwerste, weil es spielen sehr viele Menschen Klavier im Vergleich zu anderen Instrumenten und das ist schon einfach ein Akt, überhaupt aufgenommen zu werden. Gibt es eigentlich in deinem Leben so, gab es so eine Phase, wo du irgendwie mal dachtest, so nee, ich habe eigentlich keine Lust mehr, wo deine Eltern dann vielleicht doch gesagt haben, mach doch weiter, du machst das so toll, oder war das immer so, dass du irgendwie ab einem bestimmten Zeitpunkt wusstest, ich will nichts anderes?
Ich hatte eine Phase, in der ich aufgehört habe, Klavier zu spielen, das war in der Pubertät und ich denke, dass das eine Phase ist, in der die meisten Menschen das, was sie machen, in Frage stellen, auch mal andere Dinge ausprobieren, das war bei mir nicht anders. Meine Eltern haben mich damals gelassen, die haben nicht gesagt, du musst jetzt auf jeden Fall weiter Klavier spielen, was ich gut finde. Also das bringt, glaube ich, nichts, wenn die Eltern dann mehr Druck machen, weil in dem Alter die Menschen, glaube ich, sowieso machen, was sie wollen. Und ja, irgendwann habe ich dann dazu zurückgefunden, weil ich schon einfach sehr gerne Klavier spiele. Ich hatte andere Vorstellungen auch, was ich sonst so beruflich machen könnte, weil ja, ich auch natürlich auch andere Interessen habe, aber irgendwie habe ich einfach unheimlich gerne mal Klavier gespielt und ich hatte das Gefühl, ich habe musikalisch was zu sagen, was zu erzählen und ich mag das einfach gerne. Ich mag auch das Klavier, ich mag den Klang vom Klavier, ich spiele unheimlich gerne Klavier.
Man stellt sich, glaube ich, so klischeemäßig so Leute, die so wirklich so viel Zeit auf etwas verwenden und auch schon in früher Kindheit schon so strebsam sind da und wissen, was sie wollen und so, irgendwie manchmal so ein bisschen so als nerdy vor. Also hast du irgendwie Eigenschaften, wo du sagst, ja, da bin ich total nerdy?
Also Nerd bin ich definitiv. Ich verbringe sehr viel Zeit damit, alleine am Klavier zu sein, zu lernen und zu spielen. Und ich bin schon, ja, man kann sagen, ich bin Nerd. Ich finde auch, Nerd ist eigentlich etwas total Positives. Es ist ein Mensch, der sich auf eine Sache konzentriert, die interessant ist und spannend ist. Und also ich finde Nerd ist etwas total Positives. Ich frage mich aber manchmal, warum eigentlich sowas gesagt wird, dass ich ja so viel Zeit am Klavier verbringe. Ich verbringe viel Zeit am Klavier, wie eben andere Menschen im Büro Zeit verbringen. Also ich bin 4, 5, 6 Stunden am Klavier am Tag mit Pausen. Also wenn ich das dann zusammenrechne, sind das dann reine Spielzeit. 4 Stunden, wenn ich jetzt so einen guten Übetag hatte.
Also ein Arbeitstag, wie andere Leute den auch haben.
Ja, genau. Aber zu meiner Arbeit gehört auch dazu, dass ich dann, ich weiß nicht, E-Mails hin und her schreibe. Dann so andere Sachen gehören ja auch zu meiner Arbeit und insofern habe ich eigentlich einen ganz normalen Arbeitstag, wie alle anderen auch.
Mhm. Und dann auch durchaus, dass du um 17 Uhr sagst, so, Schluss jetzt.
Ja.
9 to 5, wenn keine Konzerte sind.
Ich bin schon sehr, sehr durchgeplant geworden, weil ich jetzt einfach auch 2 kleine Kinder habe. Und ich weiß meistens in jeder Stunde des Tages, was ich mache. Und habe auch gelernt, die Zeit noch besser zu planen und zu schätzen. Ja, und es ist oft so an einem Tag, dass ich dann weiß, okay, heute habe ich bis 18 Uhr Zeit, Klavier zu spielen und dann gehe ich nach Hause oder eben, ja, so sowas.
Wie war denn deine Zeit an der Musikhochschule hier in Köln? Ich glaube, wir haben ja sehr viel von der tollen Musikszene hier auch in Köln dieser Musikhochschule zu verdanken, aber es studieren ja trotzdem nicht so viele daran. Also lass uns mal teilhaben, wie das bei dir so war.
Also ich fand meine Zeit hier sehr, sehr schön. Ich bin ja nach Köln gekommen, vor allem wegen der Musikhochschule. Bin sehr gerne nach Köln gezogen und ja, es war eine tolle Zeit. Also man hat viele Leute kennengelernt aus verschiedenen Ländern, die alle nach Köln gekommen sind zum Studieren. Vor allem gab es dort in der Generation, in der ich studiert habe, sehr viele tolle Geiger auch, weil wir den Sacher Bronn und den Viktor Tsitsikov hier hatten. Das sind beides so Koryphäen im Bereich der Geige und ich finde das auch toll, dass ich viele Kollegen, mit denen ich früher studiert habe, heutzutage in allen möglichen Orchestern auf der Welt wieder treffe. Andere Instrumentalisten, Cellisten, also da waren wirklich viele, viele Leute, die jetzt auch in der Welt verstreut sind, aber man sieht sich überall immer mal wieder, weil irgendwie die Musikwelt auch dann so miteinander vernetzt ist. Es war eine sehr schöne Zeit. Also ich habe sehr gerne in Köln studiert und ja, ich laufe heute immer noch manchmal an der Musikhochschule vorbei und denke an diese schöne Zeit. Viele, viele meiner Freunde sind weggezogen und auch der Professor Pavel Gililov, bei dem ich studiert habe, ist jetzt nach Salzburg gegangen. Manchmal vermisse ich diese Zeit und die Leute. Aber so ist das halt. Die Zeit ändert sich und ich reise ja auch viel mehr jetzt als früher. Ja. Mhm.
Du hast seit deinem Studium ja sehr viele Konzerte weltweit gegeben, hast auch schon etliche CDs eingespielt mit Musik und nicht nur der klassischen Musik, wie man sie so kennt, darauf kommen wir auch ein bisschen zu sprechen, weil ich finde, das ist schon was dich auszeichnet, dass du eine große Offenheit gegenüber unterschiedlichen Musikstilen hast und ich bin zum Beispiel auf dich aufmerksam geworden, als du 2017 ein ganzes Album, muss man sagen, mit Klavierversionen von der Techno-Combo Scooter veröffentlicht hast und das ist sozusagen das weitestmögliche weg von Klassik, was man sich vorstellen kann. Und war das eigentlich der Grund dafür, dass du diese CD aufgenommen hast? Oder was hast du in den Scooter-Songs gesehen, wo du gedacht hast, ja, da mache ich ein Album draus?
Also ich bin generell offen, was verschiedene Musik angeht. Und wir leben in einer Zeit, dank dem Internet haben wir Zugang zu allen möglichen Musikrichtungen. Und ich bin ein Riesenfreund der Musik im Allgemeinen und kein großer Freund von Kategorien, weil ich finde, dass wenn wir anfangen, Musik in Schubladen zu stecken und Musik in Kategorien zu beurteilen, ist es eigentlich fast schon witzig, wie falsch wir diese ganzen Begriffe anwenden. Also wenn man zum Beispiel sagt klassische Musik, dann spricht man eigentlich von der Musik in Mitteleuropa um das 18. Jahrhundert herum. Und im 19. Jahrhundert, das war ja schon keine klassische Musik mehr. Also Frédéric Chopin ist eigentlich keine Klassik mehr oder Tschaikowski oder sowas. Und wenn wir dann heute in ein Konzert gehen und da ist eine Tschaikowski-Symphonie, dann sagt man trotzdem, ja, ich gehe in ein Klassikkonzert. Oder, also ich finde das auch dann lustig, wenn zum Beispiel eine Musik stattfindet und da spielt jemand Geige oder Cello, aber dann sind da elektronische Instrumente dabei, dann denkt man, huch, das ist ja Klassik, aber irgendwie bin ich jetzt verwirrt, weil da ist jetzt ein Bass dazu ist, dann nennt man das Crossover, wenn man dann nicht mehr weiter weiß, wie man das jetzt bezeichnet. Also diese ganzen Bezeichnungen, die finde ich irgendwie alle, also ich möchte mich gern davon wegbewegen. Und damals bei diesem Scooter-Album fand ich das richtig spannend, dass ich eben gefragt worden bin, bei diesem Projekt mitzumachen und die Ansage war, wir möchten gerne Klaviermusik haben aus unseren Songs, also Klavierbearbeitungen und wir überlassen das komplett euch, macht was ihr wollt. Und ich finde, das ist die schönste Aufgabe, die man als Künstler bekommen kann, macht was ihr wollt. Also da war Sven Helbig dabei, der Komponist und Clemens Bötsch, der uns auch unterstützt hat bei der Komposition. Ich habe auch meine Ideen einfließen lassen. Und ich war dann eben bei der Entstehung dieser Stücke dabei und die sind so vielfältig stilistisch. Also da hört man Einflüsse vom Jazz, da hört man Einflüsse von der Barockmusik, Johann Sebastian Bach, sowas ähnliches. Dann gibt es Stücke, die hören sich an wie, ich weiß nicht, so ein Neoklassik, kann man vielleicht auch sagen. So muss man einfach reinhören. Das ist wirklich ein Album mit ganz vielen verschiedenen Stilen und eben mit dann Melodien von Scooter. Und,
ja. Ich habe am Wochenende nochmal How Much is the Fish gehört und ich kann nur sagen, unbedingt bei Spotify mal anhören. Ich fand es ganz, ganz wundervoll. Was hat ein Scooter gesagt? Hast du die getroffen?
Ja. Wir haben viel über diese Musik gesprochen und ich fand das einfach so schön, als der HP gesagt hat, dass er als er die Platte gehört hat, Tränen in den Augen hat.
Okay. Ja, okay, das ist ja echt süß. Das ist ein schönes Kompliment. Über Komplimente sprechen wir auch gleich noch, aber vielleicht sprechen wir auch noch über den zweiten Pianisten, den man in Köln ja sehr gut kennt, Chilly Gonzales. Mit dem hast du auch schon oder von dem hast du auch schon etliche Songs oder Kompositionen gespielt. Wie sieht eure Zusammenarbeit aus und wie habt ihr euch überhaupt kennengelernt?
Wir haben uns kennengelernt, als er ein Konzert von mir besucht hat in der Kölner Philharmonie. Er hat mich nach dem Konzert nicht angesprochen, weil er sehr schnell verschwunden ist aus dem ganzen Getummel. Da waren viele Menschen und er hat sich dann zurückgezogen. Und er hat mich dann gefragt, bei einem Shooting-Interview mitzumachen für die Vogue damals. Er wurde angefragt, dort mitzumachen und er durfte einen Künstler mitnehmen, mit dem er ein Gespräch führt. Und dann hat er sich bei mir gemeldet, was mich unheimlich gefreut hat, weil ich ihn natürlich kannte und ich wusste damals gar nicht, dass er auch in Köln wohnt. Ich glaube, er war dann auch ziemlich neu in Köln.
Ah, okay. Zeit, ne? Also ihr kanntet euch gegenseitig, aber sozusagen bevor ihr euch kennengelernt habt dann. Mhm.
Ja, genau. Und dann waren wir bei diesem Interview und wir sind dann total toll ins Gespräch gekommen. Es ist wirklich, also ich finde ihn großartig, auch, dass er sich eben so in verschiedenen Stilen bewegt und dass er Musik produziert, die immer super viel Inhalt hat und die Konzerte, also jeder, der schon mal ein Live-Konzert von ihm gehört hat, wird das bestätigen, das ist so interessant und so, also man hat eine Mischung aus einem riesen Entertainment, es ist total super tolle Qualität, super gute Musik und man lacht auch viel, also es ist echt für jeden was dabei und er schreibt einfach vor allem wirklich großartige Musik.
Mhm. Und wie kam es dann, dass du jetzt auch Songs von ihm auf dein Album, auf verschiedene Alben, muss man ja sagen, genommen hast? Wie suchst du die aus? Trefft ihr euch dann irgendwie zum gemeinsamen Klavierspielen und Tee trinken? Du sagst dann, hey, das finde ich super, oder?
Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das bei den einzelnen Songs war. Also er hat für mich einen Song geschrieben, Stück, das heißt Olga Gieg.
Mhm.
Das ist orientiert an einem Tanz aus der Barockzeit. Also die Gieg ist so ein energischer Tanz, der einen bestimmten Rhythmus hat und das ist halt dann die Olga Gieg, also so ein sehr energisches Stück. Und ein anderes Stück, das heißt Jeux de Maxime, das hat er komponiert für mein Album Family.
Was 2021 erschienen ist und wahrscheinlich auch Family heißt, weil du auch eine Family jetzt bekommen hast. Denkt man jedenfalls sofort, man bezieht es irgendwie auch auf dich direkt.
Ja, ich finde Family, also Familie, das verstehe ich symbolisch. Also ich finde Familie sind nicht nur Menschen, mit denen man verwandt ist, sondern das sind Menschen, die man ins Leben lässt, mit denen man sagt, ich möchte mein Leben mit dir teilen, ich möchte dich bei mir haben. Das muss nicht immer die Blutsverwandtschaft sein. Und ich finde Familie ist etwas sehr, sehr Wichtiges im Leben generell. Und jedes Stück auf diesem Album hat etwas mit meiner Familie zu tun.
Wann kommt denn euer gemeinsam konzipierter Konzertabend? Also Olga Scheps und Chilly Gonzales gehen zusammen auf Tour zum Beispiel. Das fände ich so cool.
Das weiß ich nicht. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja. Also wir haben uns sehr viel ausgetauscht über verschiedene Themen. Ich habe auch über Komposition, über Improvisation sehr viel von ihm gelernt. Und also keine Ahnung, was noch irgendwann kommt.
Kannst du dich an ein Detail erinnern, was du von ihm gelernt hast, was Improvisation angeht, was dir vorher nicht klar war? So ein Aha-Moment mit Chilly?
Also ein Aha-Moment hatte ich, als er zu mir gesagt hat, dass es keine falschen Töne gibt, dass es keine Fehler gibt. Und beim Improvisieren ist es ja wirklich so, also es gibt nicht falsch. Wenn ich jetzt den Ton spielen möchte statt dem Ton, dann ist das so, dann ist das nicht falsch, sondern die Musik geht in diese Richtung. Also wenn man sich so darauf einlässt, dann ist das so spannend, einfach auch zu gucken, wo gehen meine Finger hin, wo gehen meine Gedanken hin, wenn ich improvisiere. Und wenn ich improvisiere und auch eigene Transkriptionen schreibe oder eben etwas selber schreibe, dann spiele ich die Stücke, die ich lerne von anderen Komponisten, dann wiederum anders, weil ich dann viel besser nachvollziehen kann, warum sie das Stück so komponiert haben, wie sie das komponiert haben. Also ich finde das hat auch der Alfred Brennell gesagt, dass er jedem Musiker empfehlen kann und oder dringend empfehlen möchte, auch Kompositionsunterricht zu nehmen, um eben auch sich in diese Rolle hineinzuversetzen und besser zu verstehen, warum Komponisten eben komponieren, wie sie komponieren. Also nicht einfach nur nachspielen und auswendig lernen, sondern sich auch in die Rolle des Komponisten zu versetzen.
Und könntest du dir vorstellen, dass es mal nur ein Album mit Kompositionen von Olga Scheps gibt?
darüber habe ich schon nachgedacht, weil ich komponiere. Und mal schauen, was die Zukunft bringt. Ich habe jetzt eine eigene Komposition rausgebracht. Das ist ein 3-Minuten-Stück, eine Variation auf ein Thema aus dem Computerspiel Unravel 2 von Frida Johansson. Das ist so ein kleiner Schritt in Richtung Komposition. Aber ich habe im Moment viele Projekte, auf die ich mich sonst konzentriere. Und für das Komponieren fehlt mir gerade einfach ein bisschen die Muse, muss ich sagen. Aber so ein, ich mache das ein bisschen nebenbei und irgendwann kann ich mir schon vorstellen, dass daraus ein ganzes Album wird. Aber ich möchte dem die Zeit lassen, die es braucht, also ohne Druck.
Ich frage auch deshalb, weil die Musikgeschichte ja noch etliche Komponistinnen braucht. Denn wir wissen ja sozusagen aus der Geschichte, dass viele der bedeutenden, in Anführungsstrichen, Komponisten männliche Komponisten waren, während auch die weiblichen oft in Vergessenheit geraten sind. Es aber auch einfach weniger gab, weil sie den Beruf gar nicht ausüben durften. Also Olga, an die Komponistinnenfront. Ich bin gespannt.
Ja, ich möchte auch hinweisen auf das Album Femme von der Cellistin Rafaela Gromes, mit der ich gerade ein Duo-Projekt rausgebracht habe. Es ist eine ganz fantastische Cellistin. Und sie hat ein Album rausgebracht mit Komponistinnen. Und das sind richtig tolle Sachen dabei. Eben von Komponistinnen, die man eben auch nicht so kennt.
Werde ich in den Shownotes verlinken. Ich habe jetzt so einen kurze Fragen, kurze Antworten-Blog. Dein Lieblingskomponist aller Zeiten, also Mann?
Ich würde spontan sagen Chopin, aber ich bin eigentlich kein Freund davon zu sagen Lieblingskomponist, weil ich damit eigentlich allen anderen Komponisten dann sagen würde, dass ich sie weniger mag und das möchte ich nicht. Ich bin ein großer Fan der Musik und ich möchte da nichts bevorzugen. Also manchmal ist meine Laune auch so, dass ich dann sage, eigentlich ist Schubert mein absoluter Lieblingskomponist und dann spiele ich ein Stück von Chopin und denke, mein Gott, das ist das Schönste, was hier komponiert wurde. Und dann bin ich bei Beethoven und denke, oh mein Gott, Beethoven ist mein Lieblingskomponist. Also das ist, wir sind gesegnet damit heutzutage, dass wir auch Zugang haben zu so viel toller Musik. Und das ist übrigens auch ein Privileg, denke ich, was wir auch mehr schätzen könnten, wenn man an die Zeit zurückdenkt. Mozart musste in ein anderes Land reisen, um einen anderen Musikstil zu erleben. Und wir können heute den Laptop aufmachen und können aus den letzten 5 Jahrhunderten Musik hören und aus der ganzen Welt Musik hören. Das konnten die Komponisten damals gar nicht. Und deswegen finde ich auch diese Kategorien heutzutage so unnötig, weil eigentlich jeder Komponist, der jetzt komponiert, beeinflusst und inspiriert wird von so vielen verschiedenen Stilen. Also da jetzt wirklich zu sagen, welcher Stil das ist, finde ich so schwer und vielleicht auch nicht nötig.
Mhm. Längere Zwischenfrage eingeschoben. Ich habe mich ja gefragt, wie das für eine Pianistin ist, jetzt auch im Jahr 24, wenn man Komponisten oder Stücke einspielt, die schon sehr, sehr oft eingespielt worden sind. Also wie man da rangeht, weil irgendwie denkt man ja jetzt so als Laien, naja, das haben schon so viele gemacht, was kann ich dem jetzt noch Eigenes hinzufügen? Ist das überhaupt das Ziel oder worum geht's dabei, wenn man Dinge nochmal einspielt, von denen es wirklich auch schon sehr viele Interpretationen gibt?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage und das ist auch die Kernfrage, denke ich, mit der man sich beschäftigt als Interpret. Ich glaube, dass die Frage, dass man etwas Individuelles oder Besonderes hinzufügen möchte, dass das nicht die Kernfrage sein sollte, weil ich glaube, dass sich das selber ergibt. Also ich bin als Interpretin anders als jetzt zum Beispiel Christian Zimmermann. Ich höre gerade sehr viel Christian Zimmermann. Ich bin gerade beschäftigt mit dem ersten Klavierkonzert von Brahms und mit dem zweiten Klavierkonzert von Beethoven und die Aufnahmen von Christian Zimmermann gehören aktuell zu meinen wirklich liebsten Aufnahmen, die mich sehr stark beeinflussen. Und ich merke, dass ich teilweise anfange, manche Melodien und manche Wendungen so zu spielen wie er. Wenn ich das aber dann 3-4 Mal selber gespielt habe, dann ändert sich das wieder und wird automatisch dann mehr zu meiner Sprache. Und das ist dann so eine Balance aus sich inspirieren lassen und vielleicht auch gute Dinge eben lernen und übernehmen von anderen Pianisten. Aber das ergibt sich irgendwie aus der Natur und aus der Sache selber, dass das dann eben doch nicht anders klingt. Ich glaube auch nicht, dass man 1:1 einen anderen Pianisten kopieren kann. Das, also selbst wenn das ginge, ich glaube, eine Kopie braucht die Welt nicht. Also das sollte nicht das Hauptziel sein. Ich finde, was wichtig ist, ist, sich eben diesen Musiktext anzuschauen und sich zu fragen, was der aussagt und
wie man das selber versteht, wie man das selber ausdrücken möchte, was empfindet man dabei, was macht Sinn und eben dann daraus auszugehen und dann darauf die eigene Interpretation aufzubauen.
Mhm. Danke für den Einschub. Wir kommen wieder zu den kurzen Fragen, weil ich eben nach dem Komponisten gefragt habe, Lieblings, will ich zumindest mal vielleicht anders formuliert die Frage, welche Komponistin findest du toll?
Also ich lerne gerade das Klavierkonzert von Clara Schumann. Und es ist vielleicht eine etwas banale Antwort, weil Clara Schumann vielleicht so die bekannteste Komponistin ist. Und es gibt andere Komponistinnen, die unbekannter sind. Und eigentlich vielleicht sollte ich auch andere dann erwähnen. Aber mir kommt als erstes eben Clara Schumann, weil ich ihr wunderschönes Klavierkonzert gerade lerne. Und ich werde das nächstes Jahr spielen. Also ich werde das in einem Abend spielen, das Konzert von Robert Schumann Nummer 1 und das Konzert von Clara Schumann.
Mhm. Gibt es eine Komposition, an die du dich bislang nicht rantraust? Oder an die du dich vielleicht lange nicht rangetraut hast?
Ich bin eigentlich so ein Mensch, der gerne Risiken eingeht. Und es gibt Klavierkonzerte, die gelten als schwerer als andere. Wobei, das ist auch so eine Frage mit diesem, was ist schwer? So, als schwer gilt im Volksmund, sage ich mal, etwas, was schneller und lauter ist, aber das muss nicht unbedingt immer schwerer sein, denn das ist also oft auch so, dass wenn man das dann sozusagen drauf hat, wenn man das oft genug gespielt hat, dann hat man es in den Fingern und dann ist das nicht mehr so schwer. Manchmal ist es viel schwerer, finde ich, zum Beispiel eine vierstimmige Fuge von Bach zu spielen, die vielleicht viel langsamer ist und die vielleicht leichter klingt, aber dass es dann eben so klingt, als wäre es leicht, dass es dann viel schwerer dahin zu kommen. Und manchmal stellt man auch erst beim Lernen fest, was schwerer ist und was leichter. Also ich finde, das ist so eine ganz, ganz individuelle Sache. Und ich suche mir mein Programm aus nach den Stücken, die ich liebe, nach den Stücken, die ich gerne spielen möchte. Denn das ist, finde ich, bei dieser Kunst, die wir machen, das Allerwichtigste, das A und O. Denn der Interpret legt seine Seele in das Stück. Und wenn die Seele nicht sagt, dass das das Stück ist, was man wirklich aus ganzem Herzen spielen möchte, dann finde ich, ist es Zeitverschwendung. Dann ist es irgendwie, dann ist diese Chemie nicht so ganz da und dann spürt das Publikum das auch. Also da muss man, finde ich, wirklich sehr auf sein Herz hören.
Es gibt ja einfach auch Stücke, die dann technisch, hast du ja gerade gesagt, sehr anspruchsvoll sind. Und ich musste gerade, als du gesprochen hast, weil du deine Finger bewegt hast, auf deine Finger gucken. Und ich finde, du hast ziemlich perfekte Pianistinnenhände, weil du lange Finger hast und auch groß, also dadurch insgesamt die Hände hast. Und ich habe mich gefragt, das ist ja wahrscheinlich eine ziemliche Behinderung, wenn man jetzt eine Pianistin wäre, die einfach sehr kleine Hände hätte, oder? Weil du diese großen Sprünge da nicht machen kannst. Also ist dir auch schon attestiert worden, Olga, das sind die perfekten Hände?
Ja, ich habe relativ große Hände und ich kann große Akkorde greifen. Das ist bei Musik von Sergei Rachmaninow zum Beispiel ein Vorteil. Ich denke aber nicht, dass das stimmt, dass Hände unbedingt groß sein müssen fürs Klavierspiel. Also es gibt Pianisten und Pianistinnen mit kleinen Händen, die unheimlich gut Klavier spielen können. Also ich denke da an Daniel Barenboim oder Yuja Wang. Das sind Pianisten mit relativ kleinen Händen. Und es gibt ja auch Stücke, die eher für große Hände passend sind und andere Stücke, die man mit kleineren Händen leichter spielen kann, die vielleicht so kleine, so feinere Brillanz dann haben oder sowas. Und die großen Hände, denen fällt das dann eher leichter, so die großen Akkorde und das alles so zu spielen. Und da würde ich sagen, muss jeder Pianist herausfinden, wo die Stärken liegen und dann eben basierend darauf das Programm auswählen.
Mhm. Sind deine Hände versichert?
Nein, weil, das werde ich lustigerweise wirklich ganz oft gefragt, ob meine Hände versichert sind. Aber beim Klavierspielen braucht man den ganzen Körper. Also eigentlich müsste ich meinen ganzen Körper versichern. Mhm. Weil wenn was mit meinem Knie oder mit dem Fuß nicht in Ordnung ist, ich spiele ja, dann würde das auch nicht mehr so gut funktionieren oder Rücken oder sowas. Also eigentlich ist der ganze Körper gefragt.
Ohren wäre auch schlecht, ja.
Ja, also deswegen.
Ja, nee. Ja, okay. Ja, aber gute Antwort. Hast du Nervosität vor großen Auftritten oder vor Auftritten überhaupt?
Ja, definitiv.
Mhm. Ist das was irgendwie weggeht oder entweder man hat's oder man hat's nicht?
Bei mir geht's nicht weg. Ich habe früher gedacht, dass ich angefangen habe, wirklich öfter regelmäßig Konzerte zu spielen. Ich habe gedacht, irgendwann bin ich routiniert und irgendwann gehe ich auf die Bühne wie zu mir nach Hause. Das ist überhaupt nicht so. Jedes Konzert ist besonders. Jedes Konzert verursacht eine Riesenaufregung, Herzklopfen, Adrenalin, Aufregung. Also eine riesige Mischung an ganz intensiven Gefühlen. Und ich glaube, man lernt, besser damit umzugehen. Und man lernt das auch zu schätzen, weil das, also es hat sehr viel Positives tatsächlich, dass man fühlt sich sehr lebendig und dieses Adrenalin, diese Nervosität und diese Aufregung, die man hat, die hilft einem ja auch. Die macht einen wacher, die macht das Gehör besser, die macht die Reaktion schneller. Und im Grunde ist das tatsächlich eine Hilfe. Und es führt auch dazu, dass ein Konzert immer etwas Besonderes ist, dass es niemals zu einer Routine wird. Selbst wenn ich die gleichen Stücke spiele im gleichen Saal und ich habe sogar das gleiche Kleid an oder so wie am Abend vorher. Aber es ist nie irgendwie, ja, das gab es ja schon mal. Es ist jedes Mal neu, es ist jedes Mal spannend und also es ist jedes Mal sehr intensiv.
Und auch anstrengend, oder? Also schon allein Lampenfieber zu haben, ist doch schon anstrengend.
Ja, also ich finde das schon sehr, wie soll man sagen, so, es fordert mich. Und es fordert mich auch heraus. Und ja, es ist heftig, ja.
Hast du ein Vorbereitungsritual vor Konzerten oder ein Talisman oder sowas?
Talisman. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, was ich immer dabei habe, dann ist es das Handy. Ich bin einer von diesen Menschen, die ständig am Handy hängen. Die Vorbereitung fürs Konzert ist Konzentration, gut schlafen, viel Wasser trinken, sich die Stücke durch den Kopf gehen lassen. Wenn das Wetter draußen schön ist, vielleicht mal rausgehen, frische Luft atmen, Bäume anschauen, irgendwie so zu sich kommen, so die innere Mitte fühlen. Das finde ich wichtig.
Der schlimmste Auftritt deines Lebens?
Ja. Schwer zu sagen. Das ist auch immer ein Unterschied zwischen dem, was man selber empfindet und zwischen dem, was das Publikum empfindet. Ich hatte auch manchmal das Gefühl, so, das war jetzt so das beste Konzert, das ich hier gespielt habe. Und dann war die Publikumsreaktion oder die Reaktion von der Kritik anders als jetzt von einem Konzert, was ich jetzt vielleicht ganz okay fand. Und da kam dann große Begeisterung. Das ist, keine Ahnung, ich glaube, das ist normal, dass man mal gute, mal super gute, mal weniger gute Konzerte spielt. Und also mir fällt jetzt nicht ein konkretes Konzert ein.
Also noch kein Blackout gehabt, kein, weiß ich nicht, von der Bühne gefallen oder was auch immer.
Nee, von der Bühne bin ich noch nie gefallen. Es ist mal ein Flügel von der Bühne gefallen bei einem Konzert.
Oh, und du saßt dran und hast gespielt?
Das war vor dem Konzert.
Ach so, okay.
Da ist der Flügel von der Bühne gefallen. Gut, das war jetzt nicht im
dann
Konzert.
Dann fand das Konzert nicht statt oder kam dann ein neuer Flügel auf die Bühne gerollt?
Man hat einen anderen Flügel. Okay. Mhm. Also das war ein Riesentrauma, das hat mir auch so leid getan.
Dem Flügel ging es wahrscheinlich nicht so gut, oder?
Nee, das ist eine Katastrophe für einen Flügel. Das ist nicht reparabel. Sowas. Aber zu den Konzerten. Also es ist etwas Lebendiges und ich finde, es geht da nicht um Perfektion, denn etwas, was perfekt ist, das ist nicht lebendig. Also bei den meisten Konzerten ist irgendwie mal ein falscher Ton oder ist irgendwie mal, keine Ahnung, irgendwas, was nicht perfekt ist. Aber das ist nicht das Wichtigste für mich. Also auf der einen Seite habe ich schon immer irgendwie das Ziel, ich spiele jetzt das perfekte Konzert ohne einen einzigen falschen Ton und die Pausen sind alle perfekt und alles ist total perfekt. Das habe ich irgendwie immer als Ziel. Aber irgendwie gilt hier wahrscheinlich so diese Regel, der Weg ist das Ziel. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals ein total perfektes Konzert gespielt habe, in dem einfach alles total vollkommen perfekt, weil das nervt mich auch manchmal. Ich denke, wieso kann ich nicht auf die Bühne gehen und einfach nur 2 Stunden total perfekt spielen? Warum ist immer irgendwas, was mir nicht gefällt? Aber so ist das halt. Ich gehe jedes Mal von der Bühne und ich denke, okay, das war jetzt richtig gut. Die dritte Ballade, das war jetzt vielleicht so die beste Interpretation, die ich je gemacht habe, aber in der vierten, also das, nee, da war in der zweiten Hälfte von der Ballade, das war nix hier, diese Phrase oder keine Ahnung, da habe ich mich dann vielleicht verspielt oder so. Also, ja.
Das schönste Kompliment, das du jemals von einem Mitmusiker oder einer Mitmusikerin bekommen hast?
Also, wenn wir zusammen Musik machen, finde ich, ist das schönste Kompliment, wenn man fühlt, dass die anderen Freude daran haben. Und wenn man wirklich so ein, also ich spiele ganz oft mit Orchestern, Dirigenten, Musikern, die ich vorher noch nie getroffen habe. Und man kennt sich persönlich nicht so gut
oder man kennt sich gar nicht, man ist fremd als Mensch und dann trifft man sich auf der Bühne, spielt die Musik und findet durch die Musik eine Ebene, auf der man sich total vertraut ist. Und manchmal ist das wirklich so schön, wenn man sich total aufeinander verlässt musikalisch und wenn man so ein Vibe miteinander hat, so auf einer Wellenlänge ist. Also das drückt man nicht mit Worten aus, sondern das spürt man irgendwie durch Gesten und durch Mimik einfach, man spürt das. Und ich weiß nicht, ist das dann ein Kompliment, wenn der andere das dann auch so zeigt? Also sowas finde ich immer super, super schön und ich versuche das dann auch eben mit entsprechender Wertschätzung zurückzugeben. Manchmal sagt man das dann auch so, boah, wir verstehen uns so gut, was das angeht und wir fühlen das so ähnlich, das ist so schön. Ja.
Das ist ja schon eine besondere Situation, weil man als Pianistin ja dann oft in einen Saal kommt und da sitzt ein ganzes Orchester, was sich bestens vertraut ist und du bist ja so ein bisschen, ich will nicht sagen der Fremdkörper, der dann da reinkommt, aber du bist ja die Neue, so, ne? Und dann sagst du so, hi, und dann geht's ja irgendwie los, ne? Und dann muss ja aus diesem, wir kennen uns noch gar nicht, am Ende irgendwie so ein Gebilde entstehen. Ich weiß gar nicht, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie lange hat man dann überhaupt Zeit zu proben?
Also normal sind 2 Proben, manchmal eine Probe.
Ist nicht viel?
Nee, ist überhaupt nicht viel. Und dann,
also wie lange ist dann so eine Probe? 3-4 Stunden oder?
Weniger. Manchmal spielt man 1-2 Mal durch und das war's dann.
Okay.
Ich würde auch jedem Musiker heutzutage empfehlen, also immer top vorbereitet zur Probe zu kommen. Also man muss eigentlich bei der Probe schon in eine Konzertversion hinlegen. Und ich komme auch zu jeder Probe mit dem Anspruch, dass ich jetzt eine Konzertversion mache. Man findet irgendwie zueinander durch die Musik. Ich finde aber, wenn ich mit anderen Musikern auf die Bühne gehe, habe ich sie eigentlich am allerbesten kennengelernt oder wir haben einander eigentlich kennengelernt, wenn wir zusammen auf der Bühne waren. Denn wie man auf der Bühne auf Dinge reagiert, ist auch wieder sehr individuell. Es gibt Menschen, die ziehen sich eher zurück auf der Bühne. Es gibt Menschen, die gehen voll nach vorne auf der Bühne und sind viel spontaner und viel energischer. Es gibt dann Musiker, die auf der Bühne durch das Adrenalin und durch den erhöhten Herzschlag plötzlich anfangen, schneller zu spielen. Also so, man muss sich da kennenlernen. Und ich finde, wenn man zusammen aufgetreten ist, dann erst hat man sich so richtig musikalisch kennengelernt.
Fällst du dann in ein kleines Loch, wenn du nach so einem Konzert irgendwie nach Hause gehst? Oder was ist das für ein Gefühl danach?
Es kommt drauf an, eigentlich nicht, aber ich weiß, was du meinst. Also es gibt auch Konzerte, die super gut gelaufen sind und man möchte diese Freude jetzt mit jemandem teilen und dann sitzt man allein im Hotelzimmer. Das ist dann manchmal schon so ein bisschen so. Aber das erlebe ich ganz selten, weil ich eigentlich echt gut damit umgehen kann, auch alleine zu sein, wenn ich unterwegs bin. Ich reise meistens alleine. Also jetzt in den letzten Jahren bin ich sehr viel mit meiner Familie zusammengereist. Das ist aber eher ungewöhnlich für mich, weil ich eigentlich sonst immer alleine reise. Und ich hänge viel am Handy und ja.
Und wenn man dann jemanden aus dieser Kölner Familie irgendwo auf der Welt wieder trifft, hat man dann auch mal irgendwie einen Abend, wo man dann noch in einer Kneipe versagt?
Ja, definitiv.
Also ihr geht dann schon auch manchmal noch irgendwie einen Saufen mit dem Orchester?
Ansaufen, ja, ich bin nicht so der Typ. Ich bin im Moment auch so, dass ich nach dem Konzert doch gerne ins Hotel gehe und dann auch schön früh schlafen gehe und weil mir der Schlaf noch wertvoller geworden ist.
Als der Alkohol. Okay. Ja, nee, verstehe ich. Man braucht ja auch ein bisschen Kraft, wenn man das alles absolvieren will. Gibt es Konzertanfragen, die du bzw. dein Management immer wieder ablehnt? Also Kreuzreisen, dubiose Millionäre, keine Ahnung.
Also ich spiele auch Privatkonzerte und ich habe auch schon auf Kreuzfahrten gespielt. Es kommt immer ganz individuell auf die Location an, auf die Gastgeber. Man muss schauen, was ist da für ein Instrument. Das finde ich ist eigentlich das Allerwichtigste, das Instrument, dass das stimmt. Wenn es ein gutes Instrument ist, dann schaue ich mir diese Anfrage sehr gerne an. Ich spiele auch gerne Privatkonzerte. Ich habe schon richtig, richtig schöne Abende gehabt, wo ich einfach privat aufgetreten bin. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Vor ganz kleinem Publikum dann praktisch, auch mal im Wohnzimmer.
Ja.
Okay. Das Kölner Publikum ist natürlich das Beste der Welt, gerade für dich, wenn du ein Heimspiel hast, hoffe ich jedenfalls. Ja. Was macht das Kölner Publikum aus?
Das Kölner Publikum ist sehr ehrlich. Das Kölner Publikum ist sehr warmherzig. Es ist sehr fachkundig. Es ist überhaupt, Köln ist nicht nur einfach eine Stadt, es ist ein Vibe, es ist eine Art, miteinander umzugehen, es ist eine Offenheit, es ist eine Bodenständigkeit, Hilfsbereitschaft. Also ich liebe das sehr an Köln. Ich liebe die Kölner Mentalität. Ich wohne gerne hier, ich spiele gerne hier und ich kann jedem Menschen empfehlen, Köln mal zu besuchen.
Es gab ja in Köln mal diesen einen denkwürdigen Abend, der dann tatsächlich auch national durch die Presse gegangen ist. Da hat ja der Cembalist Maan Esfahani 2016 ein Stück von Steve Reich gespielt. Das ist also Musik, in die man sich, glaube ich, erst reinfühlen muss. Und da gab es so ein bisschen Ärger, weil das Publikum irgendwie damit nicht einverstanden war und dann laut geworden ist und er musste das Stück abbrechen. Meine Frage, wie ist so deine Erfahrung, was das Thema, ich sag mal, sogenannte neue Musik, auch wenn das wieder eine Schublade ist und jetzt Musik, die die ZuhörerInnen kennen, wenn sie Philharmoniepublikum sind. Wie gehst du damit um? Also ist das für dich auch völlig okay, dann einfach nur zu sagen, ja, dann bin ich bei Beethoven, oder versuchst du auch immer wieder dem Publikum etwas vorzustellen, was es eben vielleicht noch nicht kennt und was vielleicht auch deswegen herausfordernder ist?
Wow, das ist eine sehr differenzierte, sehr gute Frage. Wir haben so viele verschiedene musikalische Stile. Natürlich spielt der persönliche Geschmack eine Rolle, aber ich finde, man muss wirklich offen bleiben und auch mal schauen, was es da noch gibt. Und Stichwort neue Musik, also Musik, die aktuell komponiert wird, ist sehr vielseitig. Aber der Begriff neue Musik, das ist eher so eine bestimmte Stilrichtung und es ist totale Geschmackssache. Also wenn das Interesse da ist, sich damit zu beschäftigen, denke ich, wird man dafür sehr belohnt. Es gibt im Bereich Neue Musik viele tolle Sachen. Aber wenn es einem so überhaupt nicht gefällt, finde ich, ist das auch okay. Also es ist wirklich eine persönliche Entscheidung. Mhm.
Gibt es irgendwie Publikum in anderen Ländern oder Gewohnheiten von Konzertpublikum in anderen Ländern, woran du dich erst gewöhnen musstest? Also was wirklich anders abläuft als in Deutschland, wenn man ein Konzert spielt?
Ja, es gibt schon Unterschiede auf den verschiedenen Kontinenten, wie sich das Publikum verhält, was als höflich gilt. Zum Beispiel ist es in Japan so ruhig im Saal. Also die Menschen haben wirklich eine Furcht zu stören. Und da würde niemals jemand auf die Idee kommen, nach dem ersten Satz des Klavierkonzerts zu klatschen. Also es ist wirklich die absolute Stille. Und dann wird geklatscht. Und die große Begeisterung wird nicht gezeigt dadurch, dass man laut ruft oder mit den Füßen tritt, wie das zum Beispiel hier in Europa eher der Fall ist, oder man steht auf oder sowas, sondern durch die Länge des Applauses. Also da kann es auch schon mal passieren, dass ein Applaus 15 oder 20 Minuten dauert. Das ist dann so das Zeichen für Anerkennung. Und ja, hier in Europa ist man dann eher laut und macht schön Randale und steht auf und sowas.
Und in Japan musst du dich dann einfach 50 Mal verbeugen zum Applaus.
Ich wusste das in Japan wirklich, so lange dauert. Wirklich lernen, dass das anders ist. Also es gibt wirklich verschiedene Arten eben der Kommunikation. Aber das lernt man schnell.
Ja. Man weiß ja von etlichen Stars, dass die so Wünsche für ihre Backstage-Ausstattung haben. Also 50 weiße Rosen auf genau 12 Grad gekühltes, temperiertes Wasser, Champagner der Marke XY und solche Sachen. Was steht denn eigentlich auf deiner Backstage-Liste?
Tee, stilles Wasser, ungekühlt, ich freue mich über Obst und ich brauche einfach eine Garderobe, die möglichst ruhig ist und ich mich zurückziehen kann. Ja, das war's eigentlich.
Mhm. Jetzt hast du ja neulich mit dem Promi-Geiger, sage ich jetzt einfach mal, David Garrett, weil ne, der ist schon so sehr, sehr bekannt und auch einem anderen Publikum bekannt als dem typisch Philharmoniepublikum. Hast du an der Uraufführung eines von ihm komponierten Stücks mitgewirkt? Wie ist denn das zustande gekommen?
Ich wurde gefragt, ob ich Lust habe, dieses Stück zu spielen. Ich habe mir dieses Stück angehört in einer computergenerierten Aufnahme und ich habe die Noten dazu bekommen. Und ich finde, das ist ein wirklich cooles Stück. Es ist richtig schön und es macht total Spaß, das zu spielen. Ich habe zugesagt und...
Kanntest du ihn vorher?
Wir sind uns begegnet, also es ist jetzt nicht so, dass wir uns total gut kannten, aber wir sind uns begegnet. Ich musste dann neulich selber überlegen, wo haben wir uns eigentlich getroffen. Also wir haben ein paar Mal an einem Tisch gesessen in großer Runde und irgendwie kannte man sich. Und dann ist mir eingefallen, dass wir uns das erste Mal begegnet sind 2010 beim Klassik Echo in Essen.
Ja, das ist mir aber neulich erst bewusst geworden. Ja.
Und also wie ist es mit dem zusammenzuarbeiten? Was zeichnet ihn aus, würdest du sagen?
Also ich war absolut begeistert davon, wie er seine musikalischen Ideen kommuniziert. Also wie er über Musik spricht, das war total on point. Er hat richtig tolle Sachen gesagt. Es ist ein absolut, wie soll man sagen, ein Mensch, der absolut verliebt ist in die Musik, der sehr genau ist, sehr anspruchsvoll ist mit dem, was er tut, wie er das tut. Er hat die Uraufführung des Konzerts selber dirigiert und er hat zum ersten Mal dirigiert und das ganze Orchester und ich, wir waren alle unfassbar begeistert davon, wie gut er dirigiert hat. Das war absolut super. Es waren keine unnötigen Bewegungen. Es war alles total klar, was er musikalisch meint. Der Umgang mit dem Orchester war super gut. Also es hat wirklich toll funktioniert und die Menschen haben überhaupt nicht geglaubt, dass er zum ersten Mal dirigiert hat.
Okay, ja, spannend. Kann man sich das noch irgendwo anhören oder wird es davon dann auch eine CD bald geben?
Die Uraufführung wurde nicht aufgenommen. Es gibt ein paar kleine Ausschnitte in den sozialen Medien, für die es interessiert. Ja, und wie
das jetzt gesehen, ja, aber ich habe mich gefragt, ob das nochmal irgendwie aufgenommen wird.
Ja, wir sprechen darüber. Ich würde das sehr, sehr gerne mal aufnehmen. Und ja, wir sprechen darüber. So, keine Ahnung, was noch kommt. Ich lasse das auf mich zukommen. Ich finde aber diese Musik wirklich großartig und ich denke, das muss irgendwann mal aufgenommen werden.
Wie ist es überhaupt, also man kennt es aus anderen Musikkontexten, wo die MusikerInnen eben sagen, naja, bei Spotify ist alles umsonst, früher hat man seine Alben verkauft, seine CDs verkauft, das gibt es heute nicht mehr, ein bisschen kompensiert die Schallplatte, aber eigentlich verdiene ich nur, wenn ich live spiele und auf Konzerte gehe, was natürlich auch immer heißt, man muss sehr viel unterwegs sein. Wie ist es im Klassikbereich? Ist das schon genauso oder gibt es da noch relevant viele CD-Verkäufe oder sonstige Dinge, mit denen man Geld verdienen kann?
Das ist ein sehr differenziertes Thema. Ich denke, es ist wichtig, als Musiker sich damit zu beschäftigen, denn die Art, Geld zu verdienen, hat sich natürlich sehr verändert. Also in unserer sogenannten klassischen Musik sehe ich eine bestimmte Struktur, dass wir unsere großen Vorbilder anschauen, zum Beispiel Alfred Brendel, Misoku Shida, Ann-Sophie Mutter, so diese ganzen tollen Instrumentalisten, zu denen wir hinaufblicken und wir möchten sein wie sie, wir orientieren uns an deren Aufnahmen. Die haben in einer ganz anderen Zeit gelebt. Die haben in einer Zeit gelebt, in der man tatsächlich eine Platte aufgenommen hat. Diese Platte wurde 12 Millionen Mal verkauft und man hat 1 Mark pro Platte bekommen. Und so haben auch die Labels das Ganze am Laufen gehalten und irgendwann kam erstmal das Brennen der CD, das war ja schon damals ein Problem für diese Art der Tonträgerverkäufe und dann kam das Internet und dieses ganze System ist eigentlich in die Luft geflogen und dann mussten die Labels auch überlegen, wie sie überleben, die Künstler mussten überlegen, wie sie überleben. Also es gibt verschiedene Klauseln in den Verträgen jetzt, die man sich wirklich genau angucken muss. Ich würde jedem Künstler empfehlen, genau durchzulesen, wenn man einen Vertrag unterschreibt, was da eigentlich drinsteht. Denn es gibt verschiedene Einkommensquellen. Es gibt verschiedene Arten, Geld zu verdienen als Künstler. Und man muss da individuell schauen, was einen auch interessiert. Also,
aber live ist wichtiger geworden.
Boah, das ist wirklich eine schwierige Frage, ob live wichtiger geworden ist. Ich denke, live ist wichtig wegen anderen Gründen, weil das einfach unser direkter Kontakt ist mit der Musik. Ich denke, der Konzertsaal, das ist erstmal der friedlichste Ort der Welt. Das ist für mich einer der schönsten Orte der Welt. Das ist etwas, das ist so essentiell wichtig für uns, dass wir wirklich die Musik live von Musiker zum Zuhörer erleben. Das ist etwas, das darf man uns nicht wegnehmen. Und ich denke, das steht über diesen ganzen Themen wie Geld verdienen. Das ist einfach viel größer und viel wichtiger, als dass es mit Geld gar nicht zu bezahlen. Das finde ich erstmal, das steht über allem. Und das Thema mit dem Geld verdienen, man muss sich angucken, eben wie die Welt funktioniert. Natürlich verändert sich die Welt, es verändert sich die Art, Geld zu verdienen. Und man muss sich da informieren und eben versuchen, mit der Zeit zu gehen. Mhm.
Seit 2019 ist bei dir viel privat passiert. Du bist nämlich Mama geworden und hast mittlerweile zwei Kinder, die naturgemäß jetzt noch relativ klein sind. Und ich habe in Vorbereitung auf diesen Podcast überlegt, ob ich diese Frage so stellen soll, weil es irgendwie auch nervig ist, weil immer nur Frauen diese Frage gestellt bekommen, glaube ich, immer noch. Aber diese Frage, wie machst du das mit den Kindern und deinem Beruf, der ja nicht nur zeitlich natürlich auch fordernd ist, sondern du bist eben oft auch auf Reisen, Stichwort Japan oder andere Länder dieser Welt. Stelle ich mir herausfordernd vor, ist es das?
Ja, ich denke, dass, wie soll ich sagen, irgendwie ist alles im Leben, was groß und wichtig und wertvoll ist, auch mit Herausforderungen verbunden. Ich denke, das gilt dafür, wenn man im Beruf etwas erreichen will, wenn man etwas kreieren will. Und ich denke, das ist mit Familie das Gleiche. Natürlich ist das anstrengend mit Kindern. Natürlich, man schläft weniger, man hat viel mehr Aufgaben. Aber es ist irgendwie auch wunderschön. Und ich liebe meine beiden Kinder. Ich bin froh, dass ich sie habe. Ich wollte auch immer Kinder haben. Ich habe sehr gut überlegt vorher, ob das alles funktionieren kann, weil man auch in meinem Beruf natürlich gucken muss, wie macht man das eigentlich mit den ganzen Reisen, mit der Vorbereitung. Ich bin, wenn ich in Köln bin, zeitlich flexibel. Also ich kann zum Beispiel üben gehen, wenn der Große im Kindergarten ist. Und also ich bin schon zeitlich anpassungsfähiger, wenn ich in Köln bin. Wenn ich unterwegs bin, ist das natürlich wieder was anderes. Und wir haben uns vorher sehr viel darüber ausgetauscht, wie das alles machbar wäre. Und
wir, das heißt du und dein Mann oder auch deine Eltern,
ja,
deine Großfamilie.
Mein Mann, meine Familie, das ist eine Sache mit Kindern, die natürlich nicht ein Mensch alleine schaffen kann. Also ich finde, dass wir in unserer Gesellschaft auch so einen ganz komischen Anspruch haben, dass man alles alleine schaffen soll. Und ich finde, das ist einfach nicht möglich, das alles alleine zu schaffen. Also dieser Anspruch, dass man irgendwie Karriere macht und Kinder hat und gut aussieht und am besten noch total schlank ist bald nach der Geburt und dann noch irgendwie seine ganzen Freunde trifft und sich toll schminkt und keine Ahnung, das ist einfach nicht möglich, das alles so zu machen. Und weiterhin zu arbeiten ist nur möglich, wenn man eben eine entsprechende Unterstützung hat. Ich habe mir das gut überlegt, vorher besonders mit dem zweiten Kind, ob wir das wirklich alles logistisch, sage ich mal, hinbekommen, ob das alles überhaupt machbar ist. Ja, so diese Frage, ja, wie kriegt sie das denn hin mit Kindern und dann geht sie auf die Bühne und sie spielt die ganzen Stücke, wie schafft sie das? Ja, ich schaffe das nicht alleine, ich würde das niemals alleine schaffen, keiner würde das jemals alleine schaffen, weil man mit den Kindern ist, dann muss man arbeiten, in der Zeit muss jemand auf die Kinder aufpassen und das kann ja nicht irgendwer sein, sondern das muss eine Person sein, die auch eine sehr starke Beziehung hat zu den Kindern. Und mein Mann hat eine sehr starke Beziehung zu den Kindern, deswegen passt er auch sehr viel auf. Er hat diese Beziehung zu den Kindern auch aufgebaut, er ist sehr viel da, er übernimmt sehr viel zu Hause, er ist mitgereist, mitgeflogen zu den verschiedenen Ländern, in denen ich Auftritte hatte, war mit der Kleinen, hat mir die Möglichkeit gegeben, nachts auszuschlafen vor den Auftritten und auch in der Vorbereitungszeit. Und ja, dank dieser Unterstützung kann ich das alles so machen.
Mhm. Okay, ja, das finde ich schön, dass du irgendwie sagst, eigentlich ist es gut, so eine Herde zu haben, so eine große Herde, wo gegenseitig sozusagen man sich hilft und füreinander da ist.
Ja, ich denke, dass, also wir Menschen sind eigentlich immer in der Geschichte Gruppentiere gewesen, sag ich mal so. Wir sind dazu erschaffen worden, denke ich, einander zu lieben, einander zu helfen und eben zusammen zu sein. Und ich mag diese Idee von einer großen Familie sehr gerne. Ich mag das, weil ich auch sehe, dass sich das so natürlich anfühlt, dass sich das schön anfühlt, wenn die Kinder einander zum Spielen haben, wenn die Erwachsenen einander zum Reden haben und austauschen und Empathie füreinander haben. Also ja, wir leben in einer Gesellschaft, in der dieses Unabhängigsein voneinander ein sehr hohes Ziel ist. Ich denke, das ist auch wichtig, dass man lernt, auf eigenen Beinen zu stehen, dass man lernt, für sich selbst zu sorgen, sein eigenes Geld zu verdienen. Das finde ich sehr wichtig, dass man irgendwann, wenn man sich überlegt, ich möchte jetzt gerne eine Beziehung haben oder ich möchte eine Familie gründen, dass man dann nicht denkt, okay, ich muss mir jetzt einen Partner suchen, weil ich jemanden brauche, der meine Rechnung zahlt, sondern ich wähle jemanden sozusagen aus Liebe und so. Also da finde ich das schon sehr wichtig, dass man in diesem Kriterium denkt, Unabhängigkeit und Selbstverwirklichung und so. Aber ich denke, bei Familie ist, muss man nicht diesen Anspruch haben, dass man alles alleine schafft und dass man so, also diese Denkart, finde ich, muss man nicht unbedingt in der Familie haben. Ich finde das total okay, dass man einander hilft, dass man auch versteht, dass dieser Anspruch einfach völlig falsch ist, dass man alles alleine schaffen soll. Das ist überhaupt nicht möglich und das ist auch okay, dass das nicht möglich ist. Also ich weiß, dass ich ohne die Unterstützung von unserer Familie das nicht hinkriegen würde. Und das Gleiche gilt für meinen Mann. Er hat ja auch einen Job, wo er sehr, also wo er einen hohen Anspruch gerecht werden muss. Und da muss er auch mal ausschlafen, er muss auch Zeit dafür haben, er muss auch reisen, er muss auch diese ganzen Dinge erfüllen. Und da muss man eben gucken, wer passt wann auf und wer unterstützt uns. Und ich denke, man muss wirklich schauen, dass man erstmal das Ganze möglichst gut managt und wirklich möglichst viele Menschen involviert. Also je größer die Familie, desto besser. Das ist meine Haltung. Ich finde diese Idee von einer großen Familie super. Also jetzt auch nicht nur aus dem Aspekt, dass eben Aufgaben aufgeteilt werden, sondern einfach dieses Zusammensein, das finde ich so schön.
Ich glaube, es gibt so, oder ich habe zumindest diese Vorstellung irgendwie im Kopf, dass so große Kunst irgendwie immer so im stillen Kämmerlein entsteht und eigentlich irgendwie, weiß ich nicht, traditionell irgendwie Männer, die dann sozusagen, wo dann die Kinder von den Frauen ferngehalten worden sind irgendwie. Und deswegen habe ich, glaube ich, so dieses, vielleicht auch die falsche Vorstellung, dass wenn man dann Kinder hat, dass das so eine Kraft und Energie absaugt, die irgendwie der Kunst schädlich ist. Kannst du damit irgendwas anfangen? Also auch sozusagen, wenn du sagst, nee, ist Quatsch oder...
Ja, natürlich nehmen Kinder auch Energie von uns, aber was wäre das für ein Leben, wenn wir sagen würden, dass die komplette Energie, die wir haben, nur für den Beruf, nur für die Karriere da ist? Also das muss natürlich jeder selbst entscheiden. Es gibt auch Menschen, die ihre ganze Kraft in Karriere und Kunst investieren und sie sind glücklich und das ist deren Art zu existieren. Das ist völlig okay. Ich will da überhaupt niemanden verurteilen. Jeder soll so leben, wie er will, aber wenn da wirklich auch so ein Wunsch ist, dass man irgendwann mal Kinder haben möchte, ja gut, natürlich nimmt das Energie, aber es gibt auch sehr viel Energie. Also ich habe eigentlich das Gefühl, dass ich als Mensch und auch als Interpretin der Musik gewachsen bin, dadurch, dass ich diese Erfahrung machen durfte, dass ich diese zwei Kinder habe. Ich habe so viel erlebt und ich habe mich auch sehr verändert. Ich bin sehr gewachsen und man wird dann oft, besonders als Frau, das stimmt total, man wird oft gefragt, ja, hat das jetzt deiner Karriere einen Abbruch getan? Hat das deiner Karriere jetzt geschadet? Also was tatsächlich vielleicht schadet, ist, dass manche Menschen immer noch diese Vorstellung haben, wenn eine Frau Kinder bekommt, dann ist es vorbei mit der Karriere, dann ist sie nur noch zu Hause und kocht und putzt. Und das ist einfach nicht die Realität. Ich kenne in meiner Generation kaum Eltern, die nicht irgendwie beide arbeiten. Also dieses, sage ich mal, ein bisschen veraltete Modell, dass die Frau zu Hause mit den Kindern ist und der Mann geht arbeiten, das erlebe ich eigentlich kaum.
Deine Mutter hat ja auch gearbeitet. Deine Eltern waren ja, oder sind es noch beide Pianisten?
Ja, meine Eltern haben immer beide gearbeitet. Also natürlich, genau, wenn das Kind zur Welt kommt und das ist noch ein kleines Baby, ist natürlich eine sehr große Nähe zu der Mutter da. Ich denke aber, dass die Nähe zum Papa genauso wichtig ist und dass der Papa auch ein Baby halten kann, auf ein Baby aufpassen kann. Es gibt doch gerade dieses Buch, die Mutterinstinktlüge.
Okay, kenne ich nicht.
Es ist gerade ein Buch herausgekommen darüber, also ich habe das nur oberflächlich gelesen. Was ich gelesen habe, ist die Beschreibung über das Buch, ich habe das Buch selber nicht gelesen. Da soll es wohl darum gehen, dass dieser sogenannte Mutterinstinkt ein gesellschaftliches Konstrukt ist, denn wir Menschen haben das alle in uns, dass wir fähig sind, uns um ein anderes Lebewesen zu kümmern, um einen anderen Menschen zu kümmern, zu verstehen, was dieser Mensch braucht. Und das muss nicht unbedingt nur die Mutter sein. Also der Vater, die Oma, die Tante, die können das genauso gut. Und ich finde das total wichtig, dass eben auch die Väter die Nähe zu den Kindern aufbauen und auch Oma, Opa und die anderen Familienmitglieder oder Freunde oder sowas. Also das muss nicht nur die Mutter sein. Mhm.
Das ist jetzt echt ein harter Bruch, weil wir gerade über sehr schöne Dinge sprechen und darum, wie Menschen sich gegenseitig helfen und Gutes tun. Ich würde gern auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine kommen. Es ist jetzt seit mehr als 2 Jahren. Es gibt sehr sinnloses und grauenvolles Leiden und Sterben auf beiden Seiten der Grenze. Und ich meine, du hast eine total interessante Biografie, weil du bist Tochter eben eines ukrainisch-jüdischstämmigen Pianisten und Hochschullehrers und einer russischen Klavierlehrerin. Also dieser Riss, wenn man es jetzt mal streng nach Nationalität betrachtet, geht irgendwie auch so durch deine Familie. Du hast Freunde und Bekannten in Russland, du hast Freunde und Bekannte in der Ukraine. Und einfach mal ganz banal gefragt, wie geht's dir damit?
Wow, also ich finde, das alles ist eine Tragödie und ein riesengroßes Desaster. Ich finde furchtbar, was vor Ort passiert, dass Menschen sterben auf beiden Seiten. Ich finde furchtbar, was das auch in anderen Ländern auslöst. Es ist ja nicht nur so, dass ein Land mit einem anderen Land Krieg hat, sondern das ist ja ein großer Teil von anderen Ländern mit involviert. Also das alles ist ein riesengroßes Desaster und das macht mich sehr, sehr traurig und wütend und nachdenklich. Ja.
Du hast ja auch kurz nach dem Ausbruch des Kriegs gesagt, dass du eben natürlich auch mit Menschen in Kontakt stehst in beiden Ländern und dich auch Nachrichten natürlich von denen erreichen. Du hast zum Beispiel gesagt, auch deine Familienfreunde in Russland und der Ukraine sind total gegen diesen Krieg. Kannst du kurz sagen, so wie sich der Tenor dieser Nachrichten verändert hat in den letzten 2,5 Jahren?
Ja, also das war damals ein Ereignis. Wie soll ich sagen? Ich habe mich eigentlich in der Öffentlichkeit immer aus diesen Themen zurückgehalten. Ich habe nie irgendwas politisch-gesellschaftliches kommentiert und es ist ja nicht so, dass mich das als Person nicht interessiert, aber es war einfach kein Thema, über das ich gerne öffentlich gesprochen habe. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Also es gibt die Meinung, dass man eine Pflicht hat, wenn man eine bestimmte Plattform hat und ja, dass man dann vielleicht auch Dinge sagen muss. Und es gibt auch die Meinung, dass das jetzt nicht unbedingt sein muss. Also ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwas kommentieren möchte öffentlich. Ich hatte eigentlich immer das Gefühl, dass ich mit meiner Musik sehr viel Aussage und dass das vielleicht auch mehr Aussage hat als jetzt irgendwie ein Interview von mir oder so zu diesen Themen. Also ich bin als internationale Künstlerin auf der Welt unterwegs, in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Kulturen und mir ist dieser Gedanke überhaupt total fremd, dass man irgendwie ein anderes Land angreifen will oder dass man irgendwie rassistische Gedanken hat. Das ist alles für mich auf einem anderen Planeten und ich will damit überhaupt nichts zu tun haben. Ich bin auf der Welt unterwegs und ich sehe Freundlichkeit, ich sehe Interesse und ich sehe, dass wir im Konzertsaal, egal in welchem Land ich spiele, total verbunden sind durch die Musik und dass wir alle sehr, sehr gleich fühlen und empfinden. Das ist meine Philosophie und wenn sowas passiert, solche Kriege und Angriffskriege und auch die Art, wie die Gesellschaft damit umgeht, das tut mir sehr weh.
Mhm. Ja, du hast dich ja interessanterweise geäußert und ich meine, es ist natürlich ich weiß nicht, du bist natürlich in diesem Konflikt, finde ich ja, ist einfach gerade das total Spannende, dass du ja eigentlich sozusagen als Kind von Eltern aus beiden Ländern symbolisierst, sozusagen, dass, weiß ich nicht, klingt irgendwie so kitschig, aber ich glaube, das macht, glaube ich, gerade besonders dich interessant zu fragen einfach, ne? Weil es ja zeigt, dass es mal diesen Frieden gegeben hat zwischen den beiden Ländern. Ne?
Ja, und ich bin überzeugt davon, dass die meisten Menschen das gar nicht wollen.
Mhm. Und ja, mit Sicherheit.
Na, was mich vielleicht dann doch ein bisschen dazu bewogen hat, also einer von vielen Gründen doch was öffentlich zu sagen, ist, dass ich auch gemerkt habe, dass ich was sagen muss, weil mein Schweigen eine falsche Botschaft vermitteln könnte. Mhm. Ich erlebe das ganz oft, dass wenn ich zum Beispiel irgendwo auf einer Veranstaltung bin und man fragt mich, wo kommst du her? Das werde ich schon ziemlich häufig gefragt. Dann sage ich, ich komme aus Russland, weil ich bin gebürtige Russin, ich bin in Moskau geboren und ich hatte einen russischen Pass. Und dann merke ich, dass die Menschen schon anders mit mir sind. Und wenn ich dann sage, ja, meine Eltern sind in der Ukraine geboren, dann sind plötzlich alle nett zu mir, dann hat man mich wieder gern. Also man hat schon so eine...
Kollektiv...
Ja, die Menschen, manche Menschen, nicht alle, Gott sei Dank, aber neigen schon dazu, eine bestimmte politische Haltungen zu unterstellen aufgrund der Herkunft. Und da wollte ich dagegen angehen. Und ich wollte
sag ich mal, repräsentieren, was ich auch von meinen Mitmenschen auch erlebe, dass niemand Krieg will, egal wo man herkommt. Und es mag Menschen sein, die bestimmte Handlungen der Politik gut finden, aber das hat nichts mit einer Herkunft zu tun. Es gibt auch in anderen Ländern Menschen, die das vielleicht gut finden, die das nicht gut finden. Und das auf eine Herkunft zu beziehen, finde ich sehr schade. Das passiert aber wirklich häufig.
Mhm. Ja, das, ich habe ein Interview mit dir gelesen, wo du eben sagtest, dass du eigentlich gerade am Anfang des Krieges ständig gefragt worden bist, ob du Putins Angriff befürwortest und so weiter. Das fand ich relativ erstaunlich. Und ich finde, du hast auch zu Recht gesagt, dass das total verletzend ist, dass man das erstmal unterstellt, dass du Putins Morde befürwortest.
Mhm. Also meine Botschaft ist, wir sind Russen, wir sind Ukrainer, wir wollen keinen Krieg miteinander. Ich war in der Zeit auf Tour mit dem Nationalorchester der Ukraine, mit dem Chefdirigenten, und wir hatten super Stimmung miteinander. Und dann kam die Anweisung der ukrainischen Regierung, weil sie gesehen haben, ich bin eigentlich aus Moskau, dass ich etwas sagen sollte, dass ich öffentlich ein Statement sagen sollte. Und ich wurde wirklich an jeder Ecke eigentlich schon so ein bisschen dazu gedrängt, ein Statement zu sagen. Okay, in dem Fall habe ich das dann auch wirklich besonders gut nachvollziehen können. Ich bin dann auch auf die Bühne gegangen bei jedem Konzert und habe dann etwas dazu gesagt und unterstützende Worte. Und ich habe gesagt, dass wir alle diesen Krieg nicht wollen. Und das, also ich habe versucht, da die richtigen Worte zu finden für das, was ich fühle. Es ist mir aber nicht immer gelungen, mit dieser Botschaft Erfolg zu haben. Es ist mir nicht immer gelungen, diese Botschaft zu vermitteln ohne Gegenwind. Mhm. Also eine Geschichte ist, dass ich eingeladen worden bin, bei einer Charity-Veranstaltung zu spielen in Berlin, groß vom Brandenburger Tor mit Fernsehen, so eine große Veranstaltung, bei der man eben Solidarität der Ukraine zeigen wollte. Und dort wurde ich eingeladen, aufzutreten und mit der Frau von Herrn Klitschko zu spielen.
Ja.
Sie ist Sängerin, was ich nicht wusste vorher.
Nee, wusste ich auch nicht.
Also auf dem Programm stand, dass sie die ukrainische Nationalhymne singt und ich begleite sie auf dem Klavier. Und ich dachte, das ist eine total schöne Geschichte. Und auch gerade dadurch, dass ich eben russische Wurzeln habe, wäre das doch eigentlich so ein Zeichen gewesen. Wir wollen den Krieg nicht, wir sind hier zusammen, wir machen zusammen Musik und wir sind friedlich miteinander. Und das ist das, was ich damit sagen wollte. Ich habe mich total gefreut über diese Einladung, habe sofort zugesagt. Und dann zwei Tage vor dieser Veranstaltung habe ich einen Anruf bekommen von dem Veranstalter, der also hörbar wirklich sich überwinden musste, mit mir zu sprechen. Das war ganz unangenehm für ihn. Und er hat gesagt, die müssen mich leider wieder ausladen, denn die Frau von Herrn Klitschko hat gesagt, sie würde niemals mit einer russischen Pianistin die ukrainische Nationalhymne aufführen.
Mhm.
Dann bin ich rausgeflogen.
Wow, okay.
Bin ersetzt worden durch einen ukrainischen Pianisten. Und das hat mich schon sehr getroffen. Ich habe dann in der Küche gesessen und mir sind Tränen geflossen und ich habe es mal überhaupt nicht verstanden, warum. Weil, also, ich fand das so heftig. Also irgendwie kann ich bin immer jemand, der sich versucht, in alle Seiten reinzuversetzen. Ich finde das auch sehr wichtig, bei einem Konflikt auch immer zu gucken, warum macht der andere das, was er macht. Also, das hat mich aber trotzdem einfach total umgehauen, diese Begründung.
Mhm. Ich meine, das hat man ja im Klassikbetrieb jetzt, wenn ich das jetzt nochmal so plakativ nennen darf, ist es ja schon durchaus passiert, ne? Also Anna Netrebko zum Beispiel, das ist aber jetzt auch keine, die sich dezidiert auch gegen den Krieg ausgesprochen hat, muss man dazu mal sagen. Aber das kann ich mir vorstellen, dass das A, wehtut und dass man auch finden kann, dass das irgendwie zu weit geht.
Ja, die Frage ist, wo geht das zu weit? Also ich finde, ja, es ist, glaube ich, an niemandem von uns vorbeigegangen, dass das Thema Rassismus auch gerade in den Medien sehr stark thematisiert wird, was ich persönlich gut finde, denn ich finde Rassismus total daneben. Ich finde, also Rassismus kommt daher, dass man erstmal einen Menschen vorverurteilt, bevor man ihn überhaupt kennt, aufgrund von zum Beispiel Hautfarbe oder auch Haarfarbe, also aufgrund von Pigmenten im Grunde, beurteilt man einen Menschen, den man überhaupt nicht kennt. Das finde ich total dämlich, bin natürlich absolut dagegen. So, aber Rassismus hat sehr viele verschiedene Gesichter. Und ich finde das manchmal nicht so einfach, Rassismus überhaupt als solchen zu erkennen. Und was ich in der Gesellschaft sehe, ist ein Rassismus, ein wachsender Rassismus, der unter so einem schönen Deckmäntelchen der Moral daherkommt, gegenüber Russen.
Und ich möchte einfach darauf aufmerksam machen, dass das auch nicht in Ordnung ist. Es werden russische Studenten rausgeworfen aus Förderprogrammen, es werden russische Komponisten aus Programmen gestrichen. Tschaikowski, der einen großen Teil seines Lebens in der Ukraine gelebt hat, der das erste Klavierkonzert von Tschaikowski, eines seiner berühmtesten Werke, besteht komplett aus ukrainischen Volksliedern und so. Also es passiert so viel Absurdes, also das möchte ich schon nicht außer Acht lassen.
Also du hast das Gefühl, du wirst praktisch mit den mit dem Verbrecher Putin sozusagen, also es wird automatisch unterstellt, dass du irgendwie mit ihm unter einer Decke steckst. Nur weil ihr die gleiche Nationalität teilt.
Ich denke, man muss da wirklich aufpassen. Das eine sind politische Entscheidungen von Menschen, die in mächtigen Positionen sind, und das andere ist das Land, die Kultur, die Menschen, also man darf das nicht alles in eine Schublade stecken.
Ich fand, du hast eine sehr schöne Antwort mal gegeben auf die Frage, dass du auch oft gefragt wirst, ob du dich als Russin, Jüdin oder Ukrainerin fühlst oder eben als Deutsche, und deine Antwort lautet, ich weiß es eigentlich gar nicht so genau, ich fühle mich als Mensch auf dieser Welt.
Also leider passieren schlimme Dinge auf der Welt. Es passieren aber auch sehr viele gute Dinge auf der Welt. Und ich finde das wichtig, auch so für sich zu begreifen, die Welt ist nicht schwarz und weiß. Die Welt ist sehr differenziert. Es gibt sehr, sehr viele gute Dinge auf der Welt. Es gibt leider Konflikte und Kriege auf der Welt. Und ich würde mir wünschen, dass man weggeht von einem Schwarz-Weiß-Denken, von einem Schubladendenken, dass man immer in erster Linie vor Augen hat, dass Menschen von ihrer Natur her erstmal überhaupt keinen Krieg wollen und dass sehr viele Konflikte, die auf der Welt gerade passieren, die eben auch sehr stark präsent sind in den Medien, auch Konflikte sind, die eben den Menschen aufgezwungen werden. Und dass man da nicht pauschalisiert und anfängt, jetzt eben in Schubladen zu denken.
Wie war denn das eigentlich vor dem Krieg? Du warst ja wahrscheinlich sowohl in der Ukraine als auch in Russland auch eine populäre Pianistin.
Das kann ich gar nicht so beurteilen. Ich bin den größten Teil meines Lebens in Deutschland gewesen und ich habe hier meine ersten Konzerte gespielt, ich habe hier meine ersten Aufnahmen gemacht. Ich glaube, dass man mich in Deutschland mehr kennt als dort.
Okay, also es ist gar nicht so, dass du da jetzt früher viele Konzerte gegeben hast.
Ich bin auch dahin gereist, aber jetzt nicht so viel wie hier. Westeuropa, Asien. Ja, nee, ich bin hier mehr unterwegs.
Okay. Du hast gerade an unserer Aktion Köln steht auf teilgenommen, was mich sehr gefreut hat, wo du dich auch nochmal sehr klar gegen Rassismus positioniert hast. Und wir haben ja diese Aktion gemacht, weil die AfD auf dem Vormarsch ist, auch in Deutschland ein Erstarken der Rechten zu beobachten ist, wie man das international ja leider auch schon beobachten kann. Was macht dir da aktuell die größten Sorgen?
Was ich beobachte, ich spreche mit vielen Menschen, ich bin in vielen Städten unterwegs, in verschiedenen Ländern unterwegs. Was ich beobachte, ist, dass Menschen weniger geduldig geworden sind, dass Menschen so tendenziell eher dazu neigen, andere Haltungen abzulehnen und nicht zu akzeptieren, dass es vielleicht verschiedene Wege zum gleichen Ziel gibt. Ich würde mir wünschen, dass man offener wieder miteinander redet. Denn wenn wir sagen, wir leben hier in einer Demokratie, dann muss man das auch aushalten, dass jemand anders Dinge vielleicht anders sieht. Und ich denke, dass das ist etwas sehr Wertvolles und sehr Schönes, was wir uns bewahren sollten, dass wir eben verschiedene Meinungen zulassen, dass wir verschiedene Gedankenexperimente auch zulassen und dass wir mit Menschen an einem Tisch sitzen, auch wenn sie vielleicht etwas erzählen, was uns erstmal nicht gefällt und was sich vielleicht erstmal falsch anfühlt. Ich finde es wichtig, dass wir einander zuhören. Ich finde es wichtig vor allem, dass wir keine Vorurteile haben, Stichwort Rassismus. Denn ich finde, es gibt nichts Dümmeres, als einen Menschen zu beurteilen, den man gar nicht kennengelernt hat. Und ich sage ja nicht, dass man alle mögen muss und dass man alles irgendwie toll finden muss. Ich sage einfach nur, einen Menschen zu beurteilen, den man gar nicht kennt, das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Ein Mensch ist immer ein riesengroßes Universum, besteht aus vielen, vielen, vielen Eigenschaften. Und bevor man einen Menschen beurteilt, muss man ihn einfach erstmal kennenlernen.
Wir müssen leider zum Schluss kommen. Und wir können in einem Podcast, der Talk mit K heißt, nicht enden, ohne auch noch kurz über Köln zu sprechen. Und wir haben da eine schöne Rubrik, die heißt Köln in 30 Sekunden, also wieder kurze Fragen, kurze Antworten. Ich steige aber mal mit der Frage ein. Köln hat jetzt zwar diese tolle Musikhochschule, ist aber jetzt ja keine Weltmetropole, Berlin, New York etc. Warum wohnst du immer noch in Köln?
Also ich wohne sehr gerne in Köln. Mir gefällt es hier, ich mag die Stimmung hier, ich mag die Mentalität. Ich fühle mich hier einfach wohl, ich sehe überhaupt keinen Grund wegzuziehen. Und was ich auch sehr praktisch finde, ist, dass Köln 3 Flughäfen hat, die schnell erreichbar sind. Man kann von hier aus die ganze Welt bereisen, es ist unkompliziert. Und für jemanden, der viel reist, ist Köln einfach ein super Ort auch.
Mhm. Wohnst du immer noch im Eigelstein eigentlich?
Ja, ich wohne immer noch in der gleichen Gegend, in der ich vor 20 Jahren gewohnt habe. Mhm. Und ich fühle mich hier sehr wohl.
Okay. Okay, wofür muss man Köln unbedingt lieben?
Ich denke, für die Offenheit der Menschen. Ich denke, dass es hier viele schöne Stadtteile gibt, in denen man schön essen gehen kann, in denen man eine schöne Zeit haben kann. Es gibt viel Kultur, es gibt viele Orte, die spannend sind. Es gibt tolle Museen, es gibt die tolle Philharmonie, es gibt einiges zu sehen und zu erleben. Köln ist nicht nur eine Stadt, Köln ist ein Gefühl. Also ich kann jedem empfehlen, einfach mal nach Köln zu fahren und die Stadt einfach mal zu erleben.
Dein großes Wohnzimmer, die Philharmonie, muss ja dann auch irgendwann mal saniert werden, ne? Graut's dir schon? Ich meine, wir wissen alle, wie lange Sanierungen in Köln dauern können.
Ich wusste gar nicht, dass eine Sanierung ansteht.
Mhm. Ja, sorry, dass ich dir jetzt die Bad News überbringe.
Wird sie geschlossen?
Das ist aktuell noch die Frage, ob sozusagen im laufenden Betrieb saniert werden kann oder nicht. Aber es kann gut sein, dass sie geschlossen werden muss und dann braucht es einen Ersatzbau.
Okay.
Ja. Okay.
Also ich kann nur sagen, dass ich die Philharmonie liebe. Das ist ein toller Saal und ja, ich hoffe, dass das dann nicht so lange dauert, wenn sie umgebaut wird.
Mhm. Wenn du Königin von Köln wärst, was würdest du als erstes ändern?
Ich würde vielleicht schauen, dass die Stadt ein bisschen sauberer wird wieder. Also ich wohne in der Innenstadt und ich muss leider anmerken, dass die Stadt ziemlich dreckig geworden ist. Also das würde ich ganz gerne vielleicht anpacken dann.
Ja, anmerken finde ich eine sehr schöne Formulierung dafür. Wo würdest du sagen, ist in Köln außerdem noch Luft nach oben?
Ich finde, es ist sehr schwierig, in Köln eine Wohnung zu finden. Ich würde mich freuen, wenn in Köln mehr gebaut werden würde. Ich kann jetzt aber überhaupt nicht beurteilen, ob das überhaupt legal ist, ob das machbar ist, wie das machbar ist, mit welchen Konsequenzen. Ich würde mich einfach freuen, wenn es leichter wäre, in Köln eine Wohnung zu finden. Denn ich kenne so viele Menschen, die in Köln eine Wohnung suchen und die einfach immer noch keine Wohnung gefunden haben. Also es dauert manchmal 3 Jahre, bis man eine Wohnung gefunden hat. Und das finde ich schade für eine Stadt, in der so viele Menschen gerne wohnen möchten.
Wie würdest du Karneval einem Außerirdischen erklären? Du feierst ja Karneval. Oder hast gefeiert. Jetzt hast du wahrscheinlich keine Zeit mehr dafür. Aber
ich habe einige Male Karneval gefeiert und das war oft richtig lustig. Ich habe die letzten Jahre Karneval nicht gefeiert. Das lag daran, dass ich entweder gerade ein Baby bekommen habe oder daran, dass ich eben auf Konzertreise war. Ich muss sagen, das meiste, was ich gerade mache, ist, ich bin mit den Kindern oder ich bin am Klavier. Also ich mach ganz selten überhaupt was anderes. Mhm. Und einem Außerirdischen würde ich sagen, dass das lustig ist. Und dass der Außerirdische sich vielleicht gar nicht verkleiden muss, weil er kann ja das Außerirdische gehen, keine Ahnung. Aber bei Karneval finde ich das eigentlich so interessant zu sehen, wenn sich Menschen verkleiden, dass sie dann vielleicht einen bestimmten Teil ihrer Persönlichkeit ausleben, den sie sonst vielleicht nicht so sehr nach außen tragen. Das finde ich immer ein bisschen auch so ein Aspekt davon. Und ja, es ist einfach lustig. Also,
man lernt ja auch mehr oder weniger lustige Songs kennen. Also gibt ja schon wirklich auch tolle Songs, die dann auf Kölsch sind. Hast du ein Lied, wo du sagst, das ist für mich Karneval?
Ja, es gibt ja einige Lieder, die an Karneval laufen und dann erinnert man sich an die Wörter, obwohl man ein ganzes Jahr diese Musik gar nicht gehört hat. Und ich finde, das ist ja eine Eigenschaft, die Musik auch hat. Ich finde, wenn man eine bestimmte Musik mit einer bestimmten Zeit verbindet, das kennen, glaube ich, die meisten. Das ist ein sehr schönes Gefühl, wenn man dann so eine Erinnerung mitbekommt. Und ich glaube, dieser Effekt spielt bei Karneval schon eine starke Rolle, weil wenn man das Lied wiederhört, dann denkt man auch an die letzten Jahre, in denen man vielleicht an Karneval unterwegs war und irgendwie schöne Tage und Abende hatte. Und ja, so irgendwie, es hat was.
Ich bin mal gespannt, ob wir irgendwann mal das Album von Olga Scheps mit ihren Versionen von kölschen Karnevalsliedern haben. Ich glaube es irgendwie nicht, muss auch nicht sein, aber ja, finde ich irgendwie cool, dass du auch gerne Karneval feierst.
Ich muss sagen, es gibt einige schöne Melodien bei Karnevalsliedern und daraus kann man auch richtig schöne Klavierstücke machen. Das ist alles einfach nur eine Frage der Zeit. Also es gibt so viele Möglichkeiten auf dem Klavier, die sind unendlich und man wird nie genug Zeit haben für alles, was man eigentlich am Klavier erzählen möchte.
Also wenn du dieses Album irgendwann machst, werde ich mich dafür rühmen, dass ich dir in diesem Podcast die Anregung gegeben habe. Vielen, vielen Dank für dieses schöne und ausführliche Gespräch. Wann erscheint ein neues Album? Wo kann man dich in Köln demnächst sehen? Gibt es irgendwas, wofür du gerne noch Werbung machen möchtest? Dann bitteschön.
Also meine aktuellen Konzerttermine stehen auf der Website www.olgascheps.com. Und ich poste immer wieder, was aktuell so bei mir passiert. Und gerade habe ich ein digitales Projekt rausgebracht mit der Cellistin Rafaela Gromes. Und wir spielen Nocturnes von Chopin in einer Bearbeitung für Klavier und Cello, bearbeitet von Julian Riem.
Okay, ich verlinke das alles in den Shownotes. Das heißt, man muss jetzt gar nicht lang suchen, sondern kann dann einfach gleich in den Shownotes gucken und auf den Link klicken und dann loshören. Ich sage alles Gute und ich sage bis bald. Ich hoffe, es dauert nicht wieder 6 oder 7 Jahre, bis wir uns sehen, sondern dass es schneller geht. Ich werde auf jeden Fall reinhören in dein neues Projekt. Und jetzt habe ich noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache an alle ZuhörerInnen. Also wenn Sie Fragen haben oder Anmerkungen zu diesem Podcast oder zu anderen, dann freue ich mich über eine Mail an sarah.brasak@ksta-medien.de. Und jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge von Talk mit K. Und wenn Sie keine neue Folge verpassen wollen, dann können Sie den Podcast einfach auf allen gängigen Plattformen wie zum Beispiel Spotify kostenfrei abonnieren. Ich wünsche Ihnen die bestmögliche Woche und ich sage Tschüss bis zur nächsten Folge. Und dir sage ich auch nochmal Tschüss, Olga.
Tschüss und einen schönen Abend.
Talk mit K.